Da lehrte der Mann seine Schüler, man darf Tiere niemals küssen. Das ist sehr gefährlich, wegen ansteckender Krankheiten. Die können übertragen werden und so weiter. Also sozusagen die Kinder vor Gefahren bewahren. Und dann fragt er, nachdem er alles so schön erklärt hat, seine Schüler, kann mir jemand von euch ein Beispiel nennen? Und bei uns in Sachsen meldet sich dann immer das Fritzchen. Und Fritzchen sagt, meine Tante hat immer den Papagei geküsst. Und fragt der Lehrer, sagt Fritzchen, das Vieh ist eingegangen, also der Papagei. Ich frage mich manchmal, könnte es sein, dass wir allzu oft in unserem Leben und bei dem, was wir erleben, auf die Krankheiten fixiert sind und dabei, indem wir uns immer nur auf Krankheiten fixieren, das Staunen auch verlernt haben. Also unser Jüngster, als der anfing mit Medizinstudium, da habe ich den mal über die Schulter geschaut und da ist mir ganz schlecht geworden. Aus zwei Gründen. Erstens ist mir schlecht geworden, was der alles lernen muss. Und dann bin ich zum Nachdenken gekommen und da habe ich mir gesagt, das Zweite, warum mir schlecht geworden ist, da habe ich gemerkt, was alles bei mir krank werden kann. Und dann habe ich aber einen Schalter umgelegt und ich habe angefangen zu staunen, was bisher alles funktioniert hat, obwohl es einige Baustellen bei mir gibt. Aber das andere hat ja alles bisher funktioniert, von dem, was er da in seinen dicken Büchern hatte. Und ich bin richtig ins Staunen gekommen und als Christ bin ich natürlich dann dankbar geworden, weil ich weiß, dass der große Schöpfer das alles mir geschenkt hat, dass es eben funktioniert hat. Hier vielleicht mal noch ein Staunbeispiel, obwohl bei vielen die Alarmanlage angeht, wenn das Wort Virus zu hören ist, wo kann man auch mal versuchen, den Ruf der Viren zu retten. Viele denken bei Virus zuerst an Grippe, an HIV, Gelbfieber, Ebola, Corona und so weiter. Und darüber machen wir uns ja auch berechtigt Sorgen, weil wir wissen, dass eine dieser Krankheiten dann auch uns richtig zusetzen kann und sogar zum Tode führen kann. Aber es gibt 21 Virustypen, die uns schädigen können und die den Menschen zu Fall bringen können. Das ist aber nur ein Bruchteil von 100 Millionen Virustypen. Die meisten davon sind sogar von den Viren lebensnotwendig. Der australische Professor Peter Pollard schrieb bereits vor über 10 Jahren, also 2015, dazu, die große Anzahl dieser guten Viren ist erstaunlich. In einem fruchtbaren See oder Fluss beträgt ihre Dichte oft 100 Millionen pro Kubikmillimeter. Viren haben also einen besseren Ruf verdient, schreibt er, weil sie lebensnotwendig sind und nicht mal 1% davon sind schädlich. Kann man doch mal staunen. Aber wenn man staunt, muss man trotzdem feststellen, es gibt keinen 100%igen Schutz, auch wenn wir das gerne hätten, vor Krankheiten. Die Krankheit, die kommt in eine Luxusvilla genauso wie in eine arme Hütte. Sie klopft nicht einmal an, sie öffnet einfach die Tür, sagt im Wohnzimmer, hallo, da bin ich. Und sie fragt auch nicht, ob es gerade recht ist, dass sie kommt. Ist einfach da. Und um eine, die es auch erwischt hat, wo die Krankheit auch plötzlich im Wohnzimmer war, um die soll es heute Abend hier mal gehen, von der wird uns in der Bibel erzählt. Wie sie heißt, das weiß ich nicht, das steht nicht hier. Diese Frau lebte ungefähr vor 2000 Jahren und sie saß in einem Gottesdienst und Jesus hielt die Predigt und plötzlich mitten in der Predigt hört Jesus auf. Er predigt nicht weiter. Er sah zu dieser Frau, aber diese Frau konnte Jesus nicht sehen. Und das muss ich erklären. Sie konnte ihn nicht sehen, obwohl ihre Augen in Ordnung waren. Ihr Rücken war so dermaßen verkrümmt, dass sie immer auf den Boden starren musste. Originalton Bibel. Und Jesus lehrte in einer Synagoge am Schabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Und da kommt natürlich sofort die Frage um die Ecke, die darf man ja auch mal stellen, warum gibt es eigentlich Leid? Warum gibt es Krankheit? Man könnte fragen, wenn Gott die Welt geschaffen hat, warum hat er die aggressiven Viren nicht einfach weggelassen? Warum hat Gott nicht Menschen geschaffen, die nie etwas Falsches tun? Die Bibel erklärt das so. Auf den ersten Seiten kannst du das nachlesen, bei der Erschaffung der Welt, ich stelle mir das so vor, dass Gott in seine Werkstatt gegangen ist und jeden Tag zum Feierabend hat er gesagt, gut. Dann gab es noch eine kleine Unterbrechung zwischendurch, da hat er mal gesagt, nicht gut, da war, wo der Mensch allein war, das hat er dann geklärt. Aber am Schluss sagt er, sehr gut, wo alles fertig war, war alles in Ordnung und der Mensch bekam noch eine Zugabe obendrauf. Er wurde mit einem Willen ausgestattet. Von Anfang an bestand die Möglichkeit, dass der Mensch diese Freiheit, die Gott ihm geschenkt hat, missbraucht und dass er somit scheitert. Und genau das passiert im 3. Kapitel des 1. Buches der Bibel. Dort wird das geschildert, die Menschen lehnen den Schöpfer ab und alles in der Welt wird ab diesem Augenblick vergänglich. Die Welt bekommt einen Riss und die Mängel, die ziehen sich seitdem durch die gesamte Schöpfung hindurch. Nicht nur der Mensch ist davon betroffen, sondern die gesamte Natur. Und so finde ich es erstaunlich, dass nicht mal 1% der Viren Schaden anrichten. Gott überlässt uns Menschen also nicht dem sicheren, den schleichenden Tod, sondern mitten in die sterbliche Welt, in die kaputte Welt hinein, reicht er seine ausgestreckte, seine rettende Hand. Und die ausgestreckte Hand von Gott, die hat einen Namen. Und der Name ist Jesus Christus, geboren im Stall in Bethlehem. Können wir wunderbar zu Weihnachten feiern. Gestorben am Kreuz vor Jerusalem, Karfreitag lässt grüßen. Und auferstanden aus dem Grab, in das sie ihn hineingelegt hatten. Also eine Grabhöhle, muss man sagen. So eine Art Gruft war das damals. Auferstanden in ein Leben, das nie mehr sterben wird. Jesus lebt und wer mit ihm lebt, den bringt er wieder mit Gott zusammen. Den bringt er am Ende in das Himmelreich. Am Anfang war alles perfekt und dann ist das Schloss in die Tür gefallen, die Grenze wurde gezogen und der Mensch stand draußen und es gab diesen Riss in der Welt. Und seitdem ist niemand mehr 100% gesund, perfekt gesund. Wir hatten mal einen Vortrag mit dem Psychotherapeuten Professor Manfred Lütz, den kann man manchmal bei Talkshows im Fernsehen sehen, er hat auch Bestseller geschrieben. Und er hat bei diesem Vortrag gesagt, wer gesund ist, wurde nur nicht ausreichend untersucht. Wer gesund ist, wurde nur nicht ausreichend untersucht. Wir haben damals auch darüber geschmunzelt und da hat er dann gesagt, kommen Sie in meine Sprechstunde, ich werde schon was finden. Der Mann ist Psychotherapeut. Weil wir können gerne den Test machen. Heute Abend hier, also diejenigen, die eine Brille haben, sind schon mal raus. Ich will jetzt nicht fragen, wer eine Zahnfüllung hat. Ich selber bin 30% behindert. Manche von euch können ein paar Prozente vielleicht mehr an Behinderung vorweisen. Also selbst wenn jemand für die GSG 9 gemustert wäre und genommen wäre, sagt Manfred Lütz, 100% perfekt ist niemand von uns. Und je älter wir werden, umso näher kommen dann die Einschläge. Wir wissen ja genau, so spätestens ab dem 50. Geburtstag können wir den anderen wünschen, wenn du früh aufwachst und es tut nichts weh, dann bist du schon im Himmel. Dann kommt die andere Frage um die Ecke, nicht warum gibt es Leid, sondern warum lässt Gott das zu? Jetzt wird es ja erstmal richtig interessant. Warum lässt Gott das zu? Diese Frage wird ja häufig gestellt und ich bin immer sehr überrascht darüber, dass sie sogar von Menschen gestellt werden, die sich als Atheisten bezeichnen. Also sie stellt die Frage an einen Gott, warum lässt das zu, den es eigentlich nicht gibt. Ich kenne mich mit Atheismus ein bisschen aus, also mein leiblicher Vater war Atheist, mein Stiefvater war Kommunist und damit auch Atheist, also war in der SED. Und das hat mich alles nicht so sehr getröstet. Man könnte auch mal fragen, warum lässt Gott das ganze Gute zu? Diese Frage ist mir ernsthaft noch nie von jemandem gestellt worden. Warum erlebe ich so viel Gutes? Aber die Frage nach dem Leid, die treibt uns um. Da wollen wir Antworten haben. Ich denke auch noch an dieses Schild, das ein Mann in die Kamera hielt nach einem Amoklauf an der Schule. Gott, wo warst du? Stand da drauf. Ich muss dann immer ein bisschen auf die Zunge beißen, weil ich dann mit den Antworten manchmal zu schnell bin, aber eigentlich hätte ich antworten wollen, er war genau dort, wo du ihn hingeschoben hast. Nämlich raus aus deinem Leben, raus aus der Schule, wo möglichst keine christlichen Werte mehr gepredigt werden sollen, wo es möglichst gar keinen Religionsunterricht mehr geben sollte, so sehen sie ja viele, wir schieben Gott raus und wenn es dann in der Schule einer durchdreht, dann fragen wir Gott, wo warst du, aber haben wir ja selber rausgeschickt. Für manche ist auch die Frage, Gott, warum lässt Gott das Leid zu, ein Alibi für die eigene Faulheit? Man kann wunderbar sich die Nachrichten angucken, man kann seine Pizza essen, sein Bierchen reinzischen und bei allem Leid, was einem in der Welt vorgeführt wird, kann man fragen, warum lässt Gott das Leid zu und ich selber brauche meinen Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meinem Ort, in dem ich wohne, nichts zum Guten zu wenden, weil ich kann ja alles Gott in die Schuhe schieben. Alibi, dass ich nichts tun muss. Alibi für die eigene Faulheit. Aber das wäre natürlich ein bisschen wenig, wenn das alles an Antworten wäre. Eins überrascht mich besonders, dass Gott das Leid nutzt, damit es mit Menschen wieder gut wird. Ich kann sie inzwischen nicht mehr erzählen, die ich getroffen habe, die mir davon berichteten, von ihrem Leid. Und sie sagten dann, bevor ich in das tiefe Tal des Lebens musste, bevor ich in das Leid musste, habe ich oberflächlich gelebt. Und erst im Leid habe ich angefangen, die wichtigen Fragen zu stellen, die Lebensfragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das Thema meines Lebens sein? Was soll vielleicht am Ende meines Lebens mal über mich gesagt werden? Und diese Fragen haben mich dann bewegt und dann sagen sie mir strahlend, ich habe auch die Antwort gefunden, nämlich in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Ich habe Jesus kennengelernt und der ist jetzt mein Boss. Gott nutzt also das Leid, dass wir zum Nachdenken kommen und dass wir ihn finden, dass wir wieder in die richtige Spur kommen. Manchmal frage ich mich auch, was wäre eigentlich, wenn Gott heute Abend, sagen wir mal so, wenn wir vielleicht alle zu Hause sind, 22 Uhr, wenn er 22 Uhr beschließen würde, ich nehme jetzt aus der Welt alles Leid einfach weg, alles Leid raus und ich behaupte, das wäre von Gott lieblos und ich möchte es gerne erklären, warum. Wir würden ab 22:01, wenn Gott alles Leid weggenommen hätte, nicht mehr spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist in der Beziehung zum Schöpfer. Und wer das in seinem Leben nicht spürt, dass die Beziehung zu Gott einen Riss hat, der kommt niemals in seinem Leben an den Punkt, wo die Hände faltet und betet, Herr, vergib mir diesen Riss, vergib mir meine Schuld, Fachbegriff der Bibel Sünde, hier hast du mein Leben. Und wer zu diesem Gebet nicht kommt und sich Jesus nicht anvertraut, sagt, die Bibel geht verloren und weil Gott das nicht will, hat er seinen Jesus geschickt und deshalb nimmt er heute 22 Uhr dieses Warnsignal nicht aus unserer Welt raus, weil er will, dass wir erinnert werden und dass wir in die richtige Spur kommen. Würde er es rausnehmen, wäre es lieblos, wir würden ins Verderben laufen. Und eins muss ich auch sagen, weil ich vermute, dass heute mindestens 2-3 Christen heute unter uns sind, Christen wissen auch bei diesem Thema nicht auf alles eine Antwort. Und ich finde es geradezu empörend, als wenn manche Christen sich hinstellen, als wären sie die Chefsekretärin von Herrn Jesus höchstpersönlich. Und die wissen ganz genau bei jedem Leid, was der große Boss sich jetzt gerade dabei denkt. Diese Leute sollen sich mal bitteschön nicht irren, denn auf den letzten Seiten der Bibel steht, dass Gott, wenn seine Leute am Himmelstor ankommen, bei ihnen die Tränen abwischen will. Das heißt, bei denen, die mit Jesus unterwegs sind, gibt es vorm Himmelstor Situationen, wo du nicht weißt, was vorne und hinten ist, wo du nicht weißt, was oben und unten ist und wo du nicht weißt, was der große Boss sich jetzt gerade dabei denkt und wo die Tränen laufen. Aber genau die will er dann, hat er versprochen, abwischen. Das ist Trost pur. Das ist auch keine Vertröstung, sondern das ist Trost im Jetzt, im Alltag, auch in Leitsituationen. Und dann gibt es die andere Frage, ich hoffe, ich überziehe heute nicht, weil es so ein wichtiges Thema ist. Die andere Frage, wo war Gott in Auschwitz? Diese Frage wurde ja schon oft angesichts der verübten Grausamkeiten dort gestellt. Und darin klingt mit, entweder war Gott gerade nicht da, oder er hat das Elend nicht gesehen, sonst hätte er eingegriffen, oder Gott ist tot, es gibt keinen Gott. So wird diskutiert. An diese Frage, wo war Gott in Auschwitz, wurde ich erinnert, als ein Freund dort war und mir ein Foto mitbrachte. Er hatte es mir von seinem Besuch in der KZ-Gedenkstätte mitgebracht. Und im Block 11 des Konzentrationslagers, und das war das Foto, hatte ein Gefangener ein Kreuz, daran Jesus, in den Putz der Wand gekratzt. Und das sagte mir, mitten im tiefsten Leid können Menschen erleben, dass der gekreuzigte und auferstandene Jesus die ausgestreckte Hand Gottes ist und Kraft und Trost gibt. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer war auch im KZ und schrieb in einem Gedicht vor seiner Hinrichtung: O Herr, schenk unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Und ich merke dann, im KZ wurde nicht nur geflucht, sondern im KZ wurde auch gebetet, weil Gott dort auch anzutreffen war. Und dann gibt es dennoch weiterhin beim Thema Leid offene Fragen. Wir wissen klar, es gibt Leid, das wurde von uns Menschen verursacht. Dazu gehören Kriege in Familien und Kriege zwischen Völkern. Mobbing, Hass und Mord ist aufzuzählen, Lügen, Missbrauch und Betrug. Es gibt aber auch Leid, das ist von uns Menschen offensichtlich nicht verursacht worden. Und da zählt man dann auf, da gehört dazu Erdbebenkatastrophen oder Krebs. Und viele stoßen sich daran, dann gibt es schlaue Leute, die stellen eine wichtige Frage. Das sind so die Leute, die gerne diskutieren bis in die Nacht, die den Dingen auf den Grund gehen wollen. Das sind mir auch die Liebsten. Die trinken dann nebenbei noch ein Glas Rotwein dazu. Und dann fangen sie an, diese wichtigen Fragen zu stellen. Eine dieser Fragen ist: Wenn ein guter, allmächtiger Gott unschuldige Menschen leiden lässt oder es zumindest zulässt, dann ist Gott entweder nicht gut oder ist nicht allmächtig. Sie haben in der Bibel geblättert und sie haben gelernt, Gott ist allmächtig. Und sie haben gelesen, Gott ist gut. Und das kriegen sie beim Thema Leid nicht zusammengebacken. Also wenn ein krebskrankes Kind da ist und Gott es nicht heilt, er aber allmächtig ist, sagen sie, kann er nicht gut sein, denn er könnte es ja tun. Wenn Gott gut ist und das krebskranke Kind nicht heilt und es nicht tut, kann er nicht allmächtig sein, weil er es nicht kann. Das ist die Krux. Ich will gleich sagen, ich habe bisher von noch niemandem eine absolut befriedigende Antwort auf diese Fragestellung bekommen. Vielleicht muss aber die Frage auch etwas anders gestellt werden. Ich kann nicht dazu übergehen, unterm Strich zu sagen, weil ich die Frage nicht beantworten kann, gibt es keinen Gott. Vielleicht soll die Frage so gestellt werden, gibt es einen Hinweis auf einen Gott, dem ich trotz unlösbarer Fragen in meinem Leben vertrauen kann und der mich führt und leitet und der mich durchs Leben bringt. Auch wenn beim Thema Leid Fragen unbeantwortet bleiben, finden Menschen im tiefsten Leid Halt und Trost bei Jesus. Und das ist keine Einbildung. Drei von denen habe ich euch vorhin im Lied vorgestellt und ein Zeugnis haben wir vorhin auch gehört, das jemand aus seinem Leben erzählt hat. Diese Menschen sagen mir, im Leid habe ich Halt bei Jesus gefunden, dass ich nicht verzweifeln musste. Und Jesus bringt mich an den Ort, wo es kein Leid mehr gibt, wo im Himmelstor die Tränen abgewischt werden und wo kein Leid und kein Tod mehr sein wird. Zurück zu der verkrümmten Frau, von der uns in der Bibel berichtet wird. Sie war 18 Jahre lang krank, berichtet die Bibel. Und du musst wissen, 18 Jahre war damals für viele das halbe Leben. Heute ist es die Zeit, die einem Menschen zugestanden wird, um erwachsen zu werden. Die meisten schaffen es auch in dieser Zeit, erwachsen zu werden. Manche schaffen es nie. Und ich vermute, wenn auch die meisten heute vielleicht mit einem gesunden Rücken hier sitzen, habe ich den Verdacht, dass dennoch einige mit gesundem Rücken verkrümmt sein können. nämlich innerlich. Und zwar wegen der Sachen, die sie in den ersten 18 Lebensjahren durchmachen mussten. Zum Beispiel keine Liebe bekommen in Form von Interesse von den eigenen Eltern oder dass dann den Kindern von den Eltern auch noch gesagt wird, du kannst nichts, aus dir wird nichts, und dann glauben die Kinder das ihren Eltern auch noch und setzen das auch noch im Leben um. Oder wechselnde Bezugspersonen, man hat schon irgendwann aufgezählt, die Väter zu zählen, die in die Familie gekommen sind. Man fragt sich dann, wer sind eigentlich meine Eltern? Das Ergebnis ist, viele sind aufgrund der schlimmen Dinge, die sie in ihren ersten 18 Lebensjahren erlebt haben, gebückt innerlich, verunsichert und finden dann auch das Leben nicht mehr lebenswert. Bis in der Biografie von Charlie Chaplin wird erzählt, in seiner Jugendzeit ist der Schauspieler in London an einer Brücke einem blinden Bettler begegnet. Und das Gesicht des Bettlers stand dort in der Biografie, war grenzenlos traurig und ohne Hoffnung. Also innerlich verkrümmt. Und Charlie Chaplin ging zu dem Mann und sagte, das größte Unglück ist die Resignation. Und viele können das bestätigen. Es bleibt aber die Frage, wie kann das überwunden werden? Weißt du, wenn alle Türen im irdischen Leben verschlossen sind, kann ein Mensch dennoch an der himmlischen Tür anklopfen. Die höchste Instanz, die ist immer zu jeder Zeit und an allen Orten zu sprechen. Da gibt es immer eine Verbindung. Die Bibel sagt, beten dazu. Wer Jesus im Blick hat und zu ihm den Kontakt aufnimmt, wird bei ihm aufgerichtet. Bei denen, die zu Jesus gehören, hat die Resignation im Leben niemals das letzte Wort. Zurück zu dem Gottesdienst mit Jesus. Jesus sieht die Frau und ruft sie jetzt zu sich. Also er beendet die Predigt und ruft die Frau zu sich. Und das finde ich beachtlich. Weil viele Leute heute so den Eindruck haben, also um zu den Christen zu gehören, um mal in die Kirche gehen zu können, um mit Jesus in Kontakt zu kommen, da muss man sich vielleicht erst eine religiöse Antenne wachsen lassen oder ich muss ein humanistisch sauberes Leben führen. Jesus ruft ohne Vorbedingungen. Ganz gleich, was im Leben eines Menschen gelaufen ist, und Jesus kennt das, er ruft alle, ohne Vorbedingungen. Wir müssen nicht erst irgendetwas erfüllen, jeder kann mit dem Leben kommen, was er bisher gelebt hat. Und das Erstaunliche an dieser Frau, sie geht zu Jesus. Sie hätte auch rausgehen können. So wie das viele heute in Europa tun. Sie gehen weg. Und Jesus ruft in der Öffentlichkeit. Jesus befiehlt, als die Frau nach vorn gekommen ist, sei frei von deiner Krankheit, und damit beendet Jesus die Herrschaft der Verkrümmung. Sie wird wiederhergestellt, und es steht jetzt hier, und er legte die Hände auf sie und zugleich richtete sie sich auf und pries Gott. Ich muss das gleich mal sagen, da ist Jesus bis heute dabei geblieben, dass er Menschen aufrichtet, ja sogar, dass er von Krankheiten heilt. Also Ärzte sagen mir, dass sie nicht heilen können. Ich kann nicht heilen, sagen Ärzte. Ein Chirurg sagte einmal, ich kann das kranke Geschwür herausschneiden. Aber dass es danach wieder heilt, das kann ich als Arzt nicht, das kann nur Gott. Und sie sagen, ich kann Medizin verschreiben, aber dass die Medizin dem Patienten hilft, das ist mein Wunsch. Aber ich kann es nicht. Dass es anschlägt, das kann nur Gott. Und nebenbei bemerkt, die Voraussetzungen, dass der Arzt studieren kann, dass er die Intelligenz hat, dass er die Fertigkeiten sich aneignen konnte. Die Voraussetzungen hat der Arzt sich auch nicht selber gegeben. Wir sagen, das wurde ihm in die Wiege gelegt. Ja, von wem denn? Von Gott. Jede Heilung, auch durch Pflegepersonal und Ärzte hindurch, ist ein Handeln Gottes in unserem Leben. Und wir sollten natürlich den Ärzten und dem Pflegepersonal Danke sagen, und wir sollten vor allem dem Danke sagen, der das alles möglich gemacht hat. Und die Heilung und jede Heilung, auch die von dieser Frau, ist ein Hinweis auf den Himmel, wo es kein Leid mehr geben wird. Wisst ihr, wer nach unten gekrümmt ist, der kann nicht mehr zum Himmel schauen. So ist es mit dem Lebensgefühl, ich bin nichts, ich kann nichts. Da bist du innerlich verkrümmt, da schaust du nur nach unten und schaust auf das, was du eben nicht kannst. So ist es auch im übertragenen Sinne mit unserer Schuld. Bei Schuld zwischen Menschen können wir uns dann, wenn wir einen anderen schuldig geworden sind, nicht mehr in die Augen schauen. Wir schauen weg, wir schauen nach unten. Und so ist es auch mit der Schuld. Sie zieht nach unten. Wenn du ohne Gott lebst, verlierst du den Blick zum Himmel. Du musst auf die Erde starren und du musst dann, weil du den Blick nicht mehr, den Himmel nicht mehr im Blick hast, musst du dann aus dem Diesseits rausholen, was rauszuholen geht, denn du hast ja nur diese 80, 90 oder 100 Jahre und nicht mehr. Und du hast den Blick zum Jenseits nicht, wo das Beste erst noch kommt. Und Jesus will dich aber von der Last der Schuld befreien, von dem befreien, was nach unten zieht. Und er will, dass du aufrecht durchs Leben gehst, weil Jesus frei macht. Ich habe ein kleines Missionswerk, was ich leiten darf. Das sind nur ein kleines Team, also lauter solche schrägen Typen wie ich. Und da haben wir uns einen Luxus geleistet, nämlich eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, die bietet Lebenserfahrung an und Glaubenserfahrung und Lebensberatung. Und diese Frau hat bis zum Ruhestand eine Klinik in Süddeutschland geleitet und hat mir dann erzählt, was dort bei der Verabschiedung passiert ist. Sie hat also die ganzen Ärzte und das Pflegepersonal zum kleinen Empfang eingeladen, da gab es was zu trinken, da gab es was zu essen. Und du musst wissen, in dieser Klinik wurden auch viele Menschen mit geistiger Behinderung behandelt. Und plötzlich ging während dieser Festlichkeit die Tür auf und eine geistig behinderte Frau, die stand in der Tür und rief in den Saal hinein, Frau Dr. Steinberg, ich wünsche dir alles Gute und dass dir der Herr Jesus immer schön deine Sünden vergibt. Da sagte meine Kollegin, da bin ich zu ihr hingegangen, habe gesagt, das Beste, was du mir wünschen kannst. Dass mir der Herr Jesus immer schön meine Sünden vergibt. Das heißt, dass er es möglich macht, dass ich aufrecht gehen kann und dass ich am Ende aufrecht vor Gott stehen kann, weil Jesus Sünde vergeben hat und dass der Himmel auf mich wartet. Weißt du, wenn du in deinem Leben enttäuscht sein willst, du sagst, das muss ich mal ausprobieren, ich war noch nie enttäuscht, dann musst du dich an anderen Menschen orientieren und du wirst garantiert irgendwann enttäuscht werden. Wenn du in deinem Leben entmutigt werden willst, dann musst du immer nur auf das sehen, was du selber zustande kriegst, auf deine Kraft und auf deine Möglichkeiten. Du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du entmutigt sein wirst. Wenn du aber ermutigt durchs Leben gehen willst, dann musst du hochschauen. Und zwar hoch zum Kreuz von Jesus, der aber nicht am Kreuz geblieben ist, sondern der auferstanden ist, der lebt. Und der hier geredet hat, der Sünde vergeben kann, der die Frau nach vorn gerufen hat und der dich ruft, auch heute Abend. Und im Sünde vergeben, im Aufrichten, da ist Jesus weltweit konkurrenzlos. Da muss ich noch was hier einbringen, weil hier gibt es noch einen Mann, der hat plötzlich ein ganz großes Problem damit, dass Jesus das alles gemacht hat. Das ist der Synagogenvorsteher, sozusagen der Chef der Synagoge. Der bekommt das, was hier abgeht, nicht geregelt. Der sagt, heute ist der Feiertag, da darf nicht gearbeitet werden, also auch nicht geheilt werden. Der besteht darauf, dass die Gebote gehalten werden und die Batterie auflädt. Und er gehört zu denen, die alles richtig machen wollen. Aber mein Mann kann im Leben durch alles richtig machen, auch manches kaputt machen. Also es geht nicht immer im Leben mit alles richtig machen. Hatte ich gestern gesagt, ja mal bei der Nationalen Volksarmee und da hatten wir in Bitterfeld, ich war beim Gerüstbau 1,5 Jahre und da hatten wir dort als Bausoldaten zu arbeiten und wir hatten auch zivile Aufseher und einer, der hat uns dann einen von uns verpfiffen bei den Offizieren, weil der einkaufen war, das durften wir nicht. Der hat es bereut. Wir haben ab diesem Augenblick alles richtig gemacht. Aber wirklich alles richtig gemacht. Bei jeder Kupplung, die wir am Gerüst festgemacht haben, haben wir gefragt, ob das die richtige Stelle ist. Oder vielleicht einen Zentimeter höher oder tiefer. Bei jedem Rohr haben wir gefragt, ob das das Richtige ist. Der Mann ist fast wahnsinnig geworden. Man kann also, indem man immer alles richtig macht, auch kaputt machen. Und im Leben, da ist es so, dass wir gar nicht alles richtig machen können. Also wenn ich zum Beispiel gewartet hätte, bis meine Frau und ich in der Beziehung zwischen Mann und Frau, mit dem Umgang miteinander, wie man miteinander spricht, wie man sich versteht, bis wir alles richtig machen, wir wären, glaube ich, heute noch nicht verheiratet. Leben bedeutet ja, dass man miteinander unterwegs ist, dass man nicht alles richtig machen muss, dass man sich einander vergibt, wieder neu anfängt und so weiter, dass man miteinander lebt. Und so ist es im übertragenen Sinne auch mit Jesus. Alles richtig zu machen, dadurch kommt man doch nicht in den Himmel. Das denken viele, du musst alles richtig machen und dann wird dir das Himmelstor offen stehen. Nein, du musst mit Jesus leben und er will dir gerne vergeben. Es geht um eine Lebensbeziehung mit Jesus, der dich ins Leben bringt, in das Leben vor dem Friedhof und das Leben nach dem Friedhof. Jesus tut alles, damit Leben ins Leben kommt. Woher ich das weiß? Weil Gott sein Bestes, seinen Sohn für dich gegeben hat, weil er sein Leben für dich gegeben hat. Jesus wurde durch den Dreck gezerrt, ans Kreuz genagelt, um dir zu zeigen, du bist trotz miserabler Umstände, trotz viel Frust im Leben, unendlich wertvoll. Das tat er für dich, um dich ins Leben zu bringen. Den Weg durch Israel ans Kreuz, durch das Grab hindurch, durch die Auferstehung. Gott will jedenfalls durch Jesus deine Blickrichtung ändern. Du sollst nicht mehr auf den Boden starren, du sollst nicht mehr auf dich selber sehen, du sollst auch nicht auf die Schuld sehen in deinem Leben, sondern zu Jesus am Kreuz. Und dort wird die gestörte Beziehung zum Schöpfer, die Störung wurde uns auf den ersten Seiten der Bibel bereits vorgestellt, wieder geheilt, wieder in Ordnung gebracht. Und so werden Menschen verändert. Und ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich diese Veränderung nicht auch erlebt hätte. Wisst ihr, ein Bildhauer, der hat in seinem Atelier einen unansehnlichen Marmorblock stehen. Andere hatten sich schon an diesem Marmorblock versucht. Sie hatten ihn verschlagen, sie hatten ihn verschandelt, diesen kostbaren Stein. Und er stand immer in der Ecke. Und eines Tages beschloss der Mann, dass er diesen Stein bearbeitet. Mit Hammer und Meißel ging der Künstler nun an seine Arbeit und in dem gleichen Augenblick, da kam ein kleiner Bub, ein Junge herein und schaute dem Meister bei seiner Arbeit zu, aber dem Jungen wurde es irgendwann langweilig und er ging wieder spielen. Einige Tage später kommt der Kleine wieder ins Atelier und sieht dort einen wunderschönen Löwen. Und ganz aufgeregt fragt der Junge den Bildhauer, woher wussten Sie, dass in dem Stein ein Löwe wohnt? Woher wussten Sie, dass in dem Stein ein Löwe wohnt? Und der Mann antwortete, ich sah es in meinem Herzen. Ich sah es in meinem Herzen. Wisst ihr, als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, manche Menschen haben ein ähnliches Schicksal. Man hat sie verschandelt, man hat sie zerschlagen. Manche behaupten sogar, aus der wird nichts mehr. Und dann kommt der beste Bildhauer, der größte Künstler, der Schöpfer dieser Welt, der aus jedem Klotz noch etwas machen kann. Und wir werden dann später Gott fragen, woher weißt du, dass in angeschlagenen Menschenkindern lebendige Gotteskinder wohnen? Und dann würde er antworten, ich sah es in meinem Herzen. Und genau das kann heute Abend passieren, dass du dich dem großen Bildhauer zur Verfügung stellst. Du sagst, hier hast du mich. Und dieses Sagen, hier hast du mich, da würde ich gern wieder eine Hilfestellung geben. Ich würde jetzt gleich ein Gebet laut sprechen, dass du in deinem Herzen, dort wo du die Entscheidungen fürs Leben triffst, zum eigenen Gebet machst. Ich bitte dich, dass wir eine kleine Vereinbarung treffen. Du kommst danach zu den Mitarbeitern, die das Schild dran haben. Ich bin auch da, ich werde hier vorne irgendwo sein. Und da haben wir ein kleines Heft dabei, das würden wir dir gern schenken. Da steht das Gebet nochmal drin. Wir sind auch bereit für Gespräche, für Fragen. Wenn jemand sagt, ich möchte mal für dies und jene Sache in meinem Leben noch beten lassen, dann ist auch Zeit dafür. Aber wichtig ist, das zu klären. Will ich mich diesem großen Schöpfer, der seinen Jesus geschickt hat, zur Verfügung stellen? Will ich, dass diese Beziehung zum Schöpfer wieder geheilt wird? Dass ich unabhängig von meinen äußeren Lebensumständen innen drin dennoch Frieden und Freude verspüren kann? Auch im Lebensfrust. Das noch zum Schluss. Am Anfang habe ich ja gesagt, dass niemand von uns gesund ist, 100% perfekt. Aber man müsste dann wenigstens mal fragen dürfen, wer ist denn dann gesund? Ein alter Dorfarzt hat es mal so auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, gesund ist, wer mit seiner Krankheit oder Behinderung im Frieden leben kann. Wer damit im Frieden leben kann. Und ich habe dann die Frechheit besessen, obwohl ich kein Mediziner bin, die Frage zu erweitern und habe gefragt, wer ist denn dann kerngesund? Die Bibel gibt uns die Antwort. Kerngesund sind diejenigen, die Jesus an ihren Kern, an ihr Herz rangelassen haben, ihn reingelassen haben und ihn gebeten haben, fang du an bei mir mit deiner Arbeit. Hier hast du mich. Und das Gebet, was ich jetzt laut spreche, das ist dieser Anfang, wo du es ihm sagen kannst. Und dazu lade ich dich im Namen von Jesus Christus ein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.